Ja, wir haben das erste Lied gesungen von der Gnade Gottes und ich möchte dann gerne auch einen Abschnitt dazu lesen aus dem Titusbrief, wo die Gnade vielleicht ein bisschen anders vorkommt, als wir sie gewohnt sind. Wir erfreuen uns an der Gnade Gottes, dass sie uns erreicht hat und wir dieses Gnadengeschenk in dem Herrn Jesus, die Vergebung unserer Sünden, das ewige Leben erhalten haben. Und in Titus 2 spricht die Bibel davon, dass die Gnade Gottes uns sogar Unterricht gibt. Titus 2, Abvers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen. Oder die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen für alle Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, lass niemand dich verachten. Soweit der Bibeltext aus dem Titusbrief. Paulus schreibt hier an den Mitarbeiter Titus, der auf Kreta war, diesen Brief, weil Titus dort arbeitete und auf Kreta lebten nicht nur gute Leute. Das Urteil der Paulus über die Kreta ist ja ziemlich deutlich in Kapitel 1, Vers 12. Und da nimmt er Bezug auf einen eigenen Propheten, also einen Mann aus Kreta, Epimenides, so hieß er. Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Das ist nicht gerade schmeichelhaft, oder? Stellt euch mal vor, wir würden heute so eine Botschaft bekommen. Über unser, na gut, im Schwab natürlich nicht, aber für uns im Dillkreis vielleicht schon, ja? Also die Kreta, das waren von Natur aus keine, man möchte mal sagen, guten Leute. Faule Bäuche, das ist nicht angenehm. Lügner. Und jetzt haben sie sich bekehrt. Manche von ihnen haben sich bekehrt, aber man muss dann manches auch ablegen, was man früher so gewohnt hat. Und da braucht es Hilfe für. Als der Lazarus auferweckt wurde in Johannes Evangelium, dann kommt er heraus und die Grabtücher waren noch an ihm. Und dann bekommen die Umstehenden den Auftrag, ihn zu entbinden von diesen Grabtüchern, also das Alte, was noch an den Tod erinnerte, mussten dann andere wegtun, mussten ihm helfen, dass er wieder das andere Leben führte. Und wir als Gläubigen haben auch den Auftrag, Jungbekehrten zu helfen, alte Gewohnheiten zu lassen und dann im Glauben zu leben. Das bedarf manchmal einer längeren Zeit. Und da braucht man Hilfe, wie bei Lazarus. Und wenn wir jetzt Jungbekehrte haben, vielleicht durch eine Evangelisation, da können wir nicht denken, auf einmal Schalter um und alles ist neu. Natürlich, da sagt die Bibel, alles ist neu, im Herzen alles neu. Aber alte Gewohnheiten muss man ablegen. Und da braucht man Hilfestellung. Und so eine Hilfestellung ist auch dieser Brief, den Paulus an seinen jüngeren Freund Titus schickt. Ist ein ganz praktischer Brief und er lässt sich auch schnell mal morgens in der stillen Zeit lesen. Ist mal gut, wenn man so einen Brief mal komplett durchliest, um einen Eindruck zu bekommen von der Hauptbotschaft dieses Briefes. Und der Titus, der bekommt zunächst gesagt, dann Älteste dort einzustellen in der Gemeinde. Und dann ab Kapitel 2, dann redet er die verschiedenen Altersgruppen in der Gemeinde an. Da werden zunächst die alten Männer ermahnt, die haben wir hier auch. Für euch also ein Wort. Dann gibt es alte Frauen, natürlich ist keine alte Frau alt, ja, aber es gibt doch alte Frauen. Die werden ja auch ermahnt. Da gibt es junge Frauen und junge Männer. Jeder bekommt eben das, was er nötig hat. Und es ist gut, wenn jeder auch seinen Teil gut liest. Den anderen auch, aber jeden Teil für ihn selbst ganz persönlich gut liest. Und dann kommt Vers 11 in Kapitel 2, nachdem die Knechte noch ermahnt wurden. Da könnte man heute sagen, die Arbeitnehmer mal ganz praktisch. Mit der Begründung, dass die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend für alle Menschen. Wunderbare Botschaft. Gnade ist ja etwas, was man nicht verdient. Das ist ja gerade das Gegenteil von eigener Leistung, wenn man etwas aus Gnaden bekommt. Und man denkt sofort an Epheser 2, die Gnade Gottes ist erschienen. So sagt es hier Titus 2 und Epheser 2 sagt, dass wir durch die Gnade errettet sind. Also kein eigener Verdienst. Keiner von uns kann sagen, wenn er so ein guter Kerl war, ich bin gerettet. Nein, wir haben alle das Urteil Gottes auf uns gehabt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, ewiger Tod. Und dann kommt die Gnade Gottes, die uns Rettung anbietet, die uns Vergebung der Schuld anbietet, die uns zu Gotteskindern machen möchte. Und dieses Gnadengeschenk muss man annehmen. Also man kann sich auch der Gnade erwehren. Das ist nicht so, als ob die ausgekippt wird und du hast gar keine Chance, Nein zu sagen. Doch, wir müssen uns entscheiden dafür. Wollen wir das Geschenk annehmen oder nicht? So wie die Kinder bei Weihnachten auch. Aber bei Weihnachten gibt es für die Kinder gar keine Frage, wir nehmen das Geschenk an, ja? Es gibt kein Kind, das sagt, nee, will ich nicht. Aber Menschen machen das leider. Die nehmen das Gnadenangebot Gottes leider nicht an. Und die Gnade Gottes, die war nicht eine billige Gnade. Als ich noch in einem Nachbardorf wohnte, wo ich auferzogen wurde, da gab es so ein Unterdorf und ein Oberdorf. Ja, das kennt ihr vielleicht auch noch. Und da gab es so manchmal so Stammesfäden. Ja, da hat das Unterdorf gegen das Oberdorf gekämpft. Und da wurde man vielleicht mal gefangen genommen und dann kam man in den Schwitzkasten und da musste man Gnade rufen. Dann wurde man freigelassen. Diese Gnade bietet Gott nicht an, ja? Die Gnade Gottes, die kann er anbieten, weil er dafür seinen eigenen Sohn in den Tod gab. Und wir merken, das ist keine billige Gnade. Sie kostete das Leben des Herrn Jesus Christus. Deswegen kann er Gnade anbieten. Und diese Gnade bietet er auch an. Die ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Interessant, dass Gnade erscheint. Hast du schon mal Gnade gesehen? Wer hat schon mal Gnade gesehen? Keiner. Gnade kann man nicht sehen. Und doch sagt die Bibel hier, die Gnade ist erschienen. In einer Person, in dem Herrn Jesus, ist die Gnade erschienen. Allein schon das Kommen des Herrn Jesus Christus auf diese Erde ist Gnade Gottes. Hebräer 1 sagt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und da heißt es nicht durch den Sohn, sondern im Sohn. Also die Sendung seines Sohnes war schon ein Beweis, dass Gott zu uns redet. Und so ist auch, dass der Jesus kommt auf diese Erde, schon ein Beweis dafür, dass dieser Gott ein Gott der Gnade ist. Sie ist erschienen. Und dann sagt uns Johannes 1, dass die Gnade und die Wahrheit geworden ist durch Jesus Christus. Wir wollen mal genau lesen. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben und die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Grammatikalisch falsch. Denn dann müsste es ja heißen, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus. Das sind nur zwei Dinge. Und doch steht, ist geworden. Weil es eins ist. In dem Herrn Jesus ist es eins geworden. Gnade und Wahrheit. Und gerade am Kreuz auf Golgatha hat er das gezeigt. Dass Gott ein gnädiger Gott ist, der nicht Sünde übersehen kann, sondern richtet. Und doch ein Gott, der gnädig ist, weil es seinen eigenen Sohn dafür in den Tod gibt. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst, sagt der Psalmist, ich glaube Psalm 85. Dort am Kreuz ist das beides wahr geworden. In dem Herrn Jesus. Er ist, man könnte es sagen, die personifizierte Gnade Gottes. Und sie ist erschienen und bringt Heil, möchte Heil bringen für alle Menschen. Wir haben gestern Abend schon mal darüber nachgedacht, dass tatsächlich die Gnade jedem angeboten werden kann. Dass niemand ausgenommen ist. Keine Person ist zu schlecht. Die Gnade gilt für alle. Und dann kommt Vers 12. Das ist besonders das Thema dann heute sein soll. Dass die Gnade Gottes uns unterweist. Seht ihr, für unbekehrte Menschen hat die Gnade Gottes keinen Unterricht. Sondern nur die Botschaft, du musst dich bekehren. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, Markus 1, ja? Unbekehrte Menschen werden nicht aufgefordert, irgendwas zu tun, außer sich zu bekehren. Das müssen sie tun. Und wenn man sich bekehrt hat, dann arbeitet die Gnade Gottes weiter an einem solchen Menschen. Das ist ganz wichtig, dass wir verstanden haben, vor der Bekehrung gibt es nur einen Auftrag für uns und das ist Bekehrung. Und wenn wir uns dann bekehrt haben, dann erzieht Gott seine Kinder. Denn wenn er vorher irgendwas anderes von uns erwarten würde, dann gäbe es ja doch was, was wir tun könnten, oder? Aber es geht nicht. Erst wenn wir uns bekehrt haben und neues Leben bekommen haben, dann sagt Gott, jetzt will ich mit dir arbeiten. Du bist mein Kind und jetzt will ich dich erziehen. Wir erziehen da auch keine fremden Kinder in der Regel, normalerweise unsere Kinder. Man möchte schon mal gern bei anderen was sagen, ja, aber besser nicht. Aber unsere Kinder wollen wir erziehen. Und so macht das Gott auch, er erzieht seine Kinder. Und so gibt diese Gnade Gottes uns Unterricht. Nun, meine Schulzeit ist schon lange vorbei und Unterricht fand ich immer schön. Das kennt ihr auch noch, oder? War immer gut, Unterricht zu haben? Ich glaube nicht. Für mich war das Beste die Pausen, ja. Aber hier, wir dürfen dankbar sein, dass die Gnade Gottes uns unterrichtet, unterweist, also Unterricht ergibt. Und dieser Unterricht, wann hört er auf? Hat er bei dir schon aufgehört? Nein. Der Unterricht, der hört nie auf. In der Schule hast du irgendwann mal einen Abschluss. Und dann kannst du sagen, Schule ade. Aber Unterricht bei dem Herrn Jesus durch die Gnade Gottes ist das ganze Leben hindurch. Deswegen werden ja auch gerade die alten Männer und alten Frauen ja auch noch vorher unterwiesen. Also keiner darf sich diesem Unterricht entziehen und denken, naja, das ist nur für die anderen. Wir alle sind noch Lernende und bleiben es bis zum Lebensende oder bis der Jesus Christus kommt, um die Glaubenden zu sich zu holen. Dann ist der Unterricht vorbei. Bis dahin wollen wir uns gerne unterrichten lassen, unterweisen lassen. Wie gesagt, das ist nicht immer angenehm. Da gibt es schon mal Dinge, auf die man ja nicht gerne hingewiesen werden möchte. Wir finden ja alle uns ziemlich toll, ja? Aber da gibt es Dinge, das sind nicht so toll. Also wenn du meine Frau fragst, sie findet bei mir, was ich vielleicht ganz toll bei mir finde, sie gar nicht. Kennt ihr auch vielleicht so, ja? Dann geht man bestimmt auf den Nerv. Ich bin halt Beamter und dann ist das so typisch, ja? Das Beamtensein, das kann man nicht immer ablegen. Manchmal nervt das natürlich auch. Da braucht man Unterricht. Dass man da aufgestoßen wird, hier, das ist doch nicht so gut, was du da machst. Diese Gnade Gottes unterweist uns mit einem Ziel. Hier wird das Ziel angegeben, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Also zu etwas Nein sagen. Zu zwei Dingen Nein zu sagen. Erstens, Gottlosigkeit Nein zu sagen und zweitens, weltliche Begierden Nein zu sagen. Was bedeutet das? Zur Gottlosigkeit Nein zu sagen. Wir sind doch Kinder Gottes geworden. Wir sagen natürlich zur Gottlosigkeit Nein, oder? Aber die Frage ist, triffst du alle Entscheidungen mit Gott? Oder auch schon mal selbst? Und wenn du sie ohne Gott triffst, dann hast du eben gottlos gehandelt. So einfach ist das in der Theorie. Mir ist das mal vor vielen Jahren sehr deutlich geworden, ein sehr bekannter Bibelausleger, der legte nicht großen Wert auf Äußeres, der hatte so einen alten Mantel. Und irgendwann kam die Frau auf die Idee, du brauchst einen neuen Mantel. Aber unser Freund, der sagte, ich brauche gar keinen neuen Mantel, der alte reicht noch. Aber die Frauen sind ja nicht dumm, irgendwann war der Mantel bei der Kleiderspende. Und dann brauchte er einen neuen Mantel. Und jetzt setzt er sich hin, und betet, Herr, ich brauche einen neuen Mantel. Ich will nicht viel Geld dafür ausgeben und ich will nicht lange Zeit damit verschwenden. Und dann ist er in die Stadt gezogen, ins erste Geschäft, und da sieht er einen Mantel, der war ihm noch zu teuer. Und dann geht er zur Verkäuferin und sagt, 30 Mark billiger und ich kaufe ihn. Und er geht auf den Handel ein und dann hat er seinen Mantel. Er hat gebetet, Herr, ich möchte nicht lange dafür brauchen und nicht teuer. Beide Gebete erfüllt. So hat er mit seinem Herrn einen Mantel gekauft. Als ich das so hörte, nicht von ihm selbst, sondern von anderen. Da habe ich gedacht, wie oft hast du gottlos gehandelt? In unserem Alltag. Und wir merken, dann haben wir Gnade Gottes nötig, dass wir zur Gottlosigkeit Nein sagen. Herr, ich möchte alle Entscheidungen mit dir treffen. Nicht nur die großen Ehegattenwahl und Arbeitsplatzwahl, Wohnortwahl, das machen wir ja, da beten wir ja drum, ja? Das sind ja Entscheidungen, die haben ja Auswirkungen, aber die kleinen Dinge, die können wir doch selbst machen. Nein, auch die kleinen Dinge im Leben, die wollen wir mit unserem Herrn erleben und entscheiden. Natürlich, wenn ich im Aldi bin, ob ich jetzt eine Tafel Schokolade kaufe, brauche ich immer erst zu beten vorher. Das ist auch ja unnormal, ja? Das verstehen wir schon. Aber wir wollen mit dem Herrn Jesus einkaufen gehen. Dann kauft man kein unnützes Zeug, was nachher im Schrank hängt und keiner bald gebrauchen, ja? Oder man guckt beim Autokauf schon mal, da sind wir, wir Männer ja auch da ziemlich gut, ja? Da gehen wir auf mobile.de und dann wird geklickt und ja, dann kaufen wir ein Auto. Egal, ob wir das braucht oder nicht, ob es angemessen ist, ist egal. Hauptsache, wir haben ein schönes, neues, gutes Auto. Aber mit dem Herrn ein Auto kaufen? Wir merken, das ist tatsächlich unser Alltag. Zur Gottlosigkeit Nein sagen bedeutet, mit dem Herrn alles zu entscheiden. Zweitens, weltliche Begierden Nein zu sagen. Und da geht es gar nicht um sexuelle Begierden. Das verstehen wir meistens unter Begierde, ja? Weltliche Begierden, wonach giert denn die Welt heute? Na, Ruhm, Ehre, Ansehen, Reichtum. Und das ist was, was die Bibel auch im 2. Timotheusbrief Kapitel 3 sagt. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten sein, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Also Eigenliebe, Geldliebe, prahlerisch. Wir merken, das sind genau die Kennzeichen, die wir eben hatten. Angefangen mit Eigenliebe. Man denkt also nur noch an sich, man ist Egoist. Und jetzt zur weltlichen Begierde, da geht es also nicht mehr um meine Person, nicht um mich. Ich bin nicht wichtig, ich möchte kein Egoist sein. Egoismus zerstört, zerstört Ehen. Leider ist es ja heute auch schon in die christlichen Ehen, in christlichen Kreisen eingezogen, dass Ehen auseinandergehen. Ursache dafür in der Regel Egoismus. Und wir merken, wir haben Gnade Gottes nötig, damit unsere Ehe Bestand hat. Wir wollen dafür beten, dass wir nicht in diesen Strom mit hineingehen und nur noch an uns denken. Hauptsache, mir geht's gut. Nein, Hauptsache meinem Ehegatten, meinem Partner geht's gut. Können wir Männer auch ein bisschen lernen, ja? Wir Männer werden aufgefordert, unsere Frauen zu lieben. Und nicht zu lieben, weil wir wieder geliebt werden wollen, das ist so meistens das Thema, ja? Sondern zu lieben, weil Christus uns geliebt hat, das ist der Maßstab. Und er hat uns völlig selbstlos geliebt und alles gebend. Geldliebe ist das Kennzeichen heute. Weltliche Begierden, man möchte sein Reichtum doch mehren. Da muss die Frau natürlich auch arbeiten gehen, damit dann das zweite Auto kommt oder der dritte Urlaub im Jahr möglich ist. Es gibt sicherlich Situationen, wo man arbeiten muss als Frau. Aber wenn man ehrlich ist, in der Regel macht man es doch nur, weil der Staat sagt, denk doch an dich selbst. Dabei meint der Staat, ich will doch nur dein Geld haben. Glaubt ihr wirklich, der Staat wäre daran interessiert, dass du als Frau arbeiten gehst, damit du dich selbst verwirklichst? Völliger Unsinn. Der will nur dein Geld haben und deine Arbeitskraft. Und dann denkst du, naja, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, dann können wir es mehr leisten. Und die Ansprüche steigen immer mehr. Je mehr er hat, je mehr er will. Das hat ein Mann einmal gesagt, einen sehr weisen Spruch. Geld ist wie Meerwasser. Je mehr du davon trinkst, desto durstiger wirst du. Das ist so. Und dann muss man ganz bewusst Nein dazu sagen. Das erfordert eine Entscheidung heute. Und da kannst du es schnell auch in christlichen Kreisen so als Außenseiter gelten. Was du? Machst du da nicht mit? Früher musste man sich als Frau entschuldigen, wenn man arbeiten ging. Heute muss man sich entschuldigen, wenn man nicht arbeiten geht. Das ist der Wechsel in der Gesellschaft, der in die christlichen Kreise mit eingezogen ist. Merkt ihr? Das sind weltliche Begierden, wo man Nein so sagt. Das sind nur mal Beispiele, um deutlich zu machen, wir haben Gnade Gottes dafür nötig. Wir wollen Nein sagen. Aber die Bibel sagt nicht nur Nein sagen. Die sagt auch stattdessen was Positives, Ja zu sagen. Die Grünen, die sind angetreten als Partei der Neinsager, ja? Die waren früher gegen alles. Heute nicht mehr etabliert. Haben auch am Fleischstoff geschmeckt, ja? Machen mit. Kennt ihr noch besser hier unten als wir? Ihr werdet ja regiert von einem Grünen. Wir wollen also jetzt hier das Positive auch gegenüberstellen. Nicht nur Nein sagen, sondern positiv, besonnen, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Man kann sagen, besonnen im Blick auf mich selbst, gerecht im Blick auf andere und gottselig oder fromm im Blick auf Gott. Auch wieder drei Punkte. Zunächst besonnen im Blick auf mich selbst. Und wenn ihr den Titusbrief nochmal durchlest, dann werdet ihr feststellen, dass die alten Männer aufgefordert werden, in Kapitel 2, Vers 2 besonnen zu sein. Die alten Frauen dann sollen die jungen Frauen unterweisen, besonnen zu sein, in Vers 5. Also müssen sie selbst auch besonnen sein. Und die jungen Männer in Vers 7 werden, oder Vers 6 werden ebenfalls aufgefordert, besonnen zu sein. Also eine Eigenschaft für uns alle. Besonnenheit. Als ich bei der Bundeswehr war, da gab es die Regel, wenn du dich beschweren willst, dann musst du eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag erst die Beschwerde loslegen. Und am nächsten Tag war es gar nicht mehr so schlimm. Aber in seiner ersten Erregung möchte man sich beschweren. Ja? Das ist gerade das Gegenteil von Besonnenheit. Erregung und Besonnenheit, das passt nicht zusammen. Und ich glaube, da gibt es natürlich Leute, die sind von Prinzip phlegmatisch. Ja? Also ich bin so einer nicht. Und dann hat man nötig, dass man Besonnenheit lernt, dass man nicht gleich, wenn irgendwas ist, sofort losplatzt und gleich dann richtig losschießt, ja? Dass man erstmal drüber nachdenkt, mal drüber betet, mal drüber schläft. Das ist alles beim Thema Besonnenheit wichtig. Einen gesunden Sinn zu entwickeln. Und den Gesinn, den schärft man sich am Wort Gottes. Wenn man einen gesunden Sinn bekommen will, müssen wir die Bibel lesen, müssen wir das Leben des Herrn Jesus studieren. Er sagt uns, was ein gesunder Sinn ist. Philipper 2, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und da wird gezeigt, wie er war, nämlich voller Demut und Gehorsam. Das sind die beiden großen Kennzeichen in Philipper 2. Das soll uns kennzeichnen als gesunden Sinn. Für uns selbst wollen wir das lernen und dazu haben wir Gnade nötig. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir wollen besonnen sein. Wir wollen gerecht sein. Gerecht bedeutet, dem anderen das zuzugestehen, was recht und billig ist. Das kann man ja auf ganz viele Lebensbereiche übertragen. Wir gestehen dem Staat zu, was ihm recht ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Du musst nicht entscheiden, was der Staat mit deinem Geld macht. Als Paulus diesen Brief schrieb, da gab es den Kaiser Nero. Der hat nicht gefragt, ob es christlich ist, mit dem Geld umzugehen. Der hat das Geld ausgegeben, wie er wollte. Und der, trotzdem bekommen die gesagt, wir sollen das Geld ausgeben. Dem Staat die Steuer geben. Römer 13, ja? Also, dass wir als Steuerhinterzieher irgendwann mal vor angeklagt werden, das darf als Christ gar nicht passieren. Wir geben dem Staat, was dem Staat ist. Es ist gerecht für den Staat. Noch einmal, ohne dass wir darüber uns mokieren, wofür der Staat das Geld ausgibt. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Gerecht, ich billige dem anderen auch das zu, was ihm zukommt. Ehre, ich ehre, so sagt es die Bibel, die anderen. Das steht ihm zu. Man kann das vielleicht ganz, ganz weit mal fassen. Du gehst einkaufen im Aldi und dann ist eine Kasse nur noch auf. Jetzt kommen von zwei Seiten Leute an und du hast doch den letzten Meter noch zu schaffen, dann kommt von neben einer an und den fährst du mal richtig in die Hacken rein, dann bist du wenigstens und als Erster da vorne, ja? Oder wartest du und lässt den anderen vor? Denn der war ja erst an der Kasse. Das ist so ein Problem für alte Leute, ja? Alte haben ja keine Zeit, die können ja nicht warten, an der Kasse schon mal gar nicht. Die sind immer die Ersten dann, die vorne hinrennen. Aber ist das gerecht? Und bei dem Thema Gerechtigkeit kann man vielleicht auch überlegen, was würdest du denn tun, wenn das dir widerfahren würde? Empfindest du das als gerecht, wie der sich verhält? Als willst du das doch auch nicht tun, ja? Und dann gottselig leben. Gottselig bedeutet fromm sein. Du bist also gekannt oder ich bin gekannt als ein frommer Mensch. Nicht nur, weil wir sonntags hier jetzt in den Gemeinderaum gehen, sondern in unserem alltäglichen Leben. Die Nachbarn, die wissen, er ist ein Frommer. Nicht, weil er einen Heiligenschein hat oder so einen vermeintlichen Heiligenschein, sondern weil der mit seinem Herrn lebt. Du bist also als Christ bekannt. Der ist fromm. Was für einen Ruf habe ich, was für einen Ruf hast du in der Nachbarschaft, in dem Bekanntenkreis, im Dorf? Sind wir als fromme Leute bekannt? Oder kennt man uns gar nicht? Als Christen? Da kam mal ein junger Mann von der Bundeswehr nach Hause, nach der Ableistung des Wehrdienstes, und dann wurde er gefragt, wie es denn gewesen sei. Ach, ganz gut, ich bin gut durchgekommen. Hat keiner gemerkt, dass ich Christ war. Schrecklich, oder? Sind wir fromme Leute? Nicht, noch einmal, nicht so aufgesetzte Frömmigkeit. Das war das Kennzeichen der Pharisäer, ja? Die haben nach außen einen frommen Schein gehabt. Innen war alles hohl. Muss man Matthäus 23 lesen, was der Jesus Christus über die Pharisäer da sagt. Außen alles angestrichen, innen tot. Nein, wir wollen echt sein. Hier geht es ja um die Beziehung zu Gott. Er sieht in mein Herz. Er sieht, ob es Wirklichkeit ist, was ich rede, was ich lebe. Oder ob ich nur vor anderen lebe. Kann Gott das Urteil über mich sagen, du bist tatsächlich fromm. Lebst ein gottseliges Leben in meiner Gegenwart und nimmst mich mit in den Alltag. Auch in dem Berufsalltag. Das ist schon schwierig manchmal, ja? Da musst du vielleicht Dinge tun, wo du genau weißt, das ist nicht recht. Wie entscheidest du dich dann? Lebst du dann auch gottselig oder machst du mit? Weißt du, dass das oft schwierig ist? Dann sagt der Chef hier, gib ein Angebot ab mit dem und dem Preis in der und der Zeit. Aber der Chef sagt, schaffen wir sowieso nicht. Ja, gibst du das Angebot dann ab oder nicht mit dem? Und sagst, wir schaffen das bis dahin. Und weißt genau, wir schaffen es nicht. Schwierige Entscheidung, ja? Da musst du dem Chef sagen, Chef, ich kann es doch nicht machen. Ist doch gelogen. Das ist, wenn man gottselig lebt, wenn man fromm lebt, im Angesicht Gottes, man möchte doch nicht lügen. Wir haben Gnade Gottes für diesen Unterricht nötig. Die Gnade möchte uns immer wieder anspornen, ein solches Leben zu führen zur Ehre unseres Herrn Jesus. Weiter geht es jetzt hier mit der Gnade Gottes, mit dem Unterricht, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jesus Christus hat verheißen, dass er wiederkommt, um alle Glaubenden zu sich zu nehmen. Johannes 14. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. So hat er gesagt. Und im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, wird das geschrieben mit dieser sogenannten Entrückung der Glaubenden. Das ist die glückselige Hoffnung, die wir doch haben. Wir warten darauf, dass unser Herr kommt. Ich glaube, Theo Lehmann hat einmal den Spruch geprägt, ich weiß nicht genau, ob es war, aber vielleicht. Die Herren dieser Welt, die kommen und gehen, unser Herr kommt. Noch einmal, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist doch eine Hoffnung, oder? Schon mal dran gedacht heute? Herr, du könntest heute kommen. Erwartung heißt es hier, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung. Petrus spricht von einer lebendigen Hoffnung, 1. Petrus 1. Also eine Hoffnung, die in uns lebt. Und glückselig heißt maximal gesegnet, maximales Glück. Freust du dich, wenn du darauf wartest, Herr, haben wir es eben eine Art gebetet, dann kommst du und dann bin ich bei dir für alle Ewigkeit. Nun, junge Leute wollen gerne was erleben, ist auch verständlich. Aber im Himmel ist es besser. Im Himmel ist es besser bei dem Herrn Jesus. Erwartung bedeutet, ich warte darauf. Das kann man ja gut mit verlobten Paaren erklären, ja. Die warten auf den Tag der Hochzeit. Wäre ein bisschen merkwürdig, wenn Verlobte sagen, Hauptsache verlobt irgendwann, naja, 20 Jahre, wenn wir es mal heiraten. Die warten auf die Hochzeit. Und wir haben heute auch so ein, sind Braut des Herrn Jesus Christus, sagt er. Und die warten auf die Hochzeit. Wir warten also darauf, Herr, ich warte darauf, dass du mich zu dir nimmst. Und ich dann für alle Ewigkeit bei dir bin. Das ist Erwartung. Und es auch neu anspornen, immer wieder neu, jeden Tag. Herr, ich warte auf dich. Wisst ihr, das prägt auch unser Leben. Da werden manche kleinen Dinge, die werden tatsächlich ganz klein. Dann haben wir ganz andere Prioritäten auf einmal. Wenn heute mein letzter Tag sein könnte, nun würde ich nicht für Luther dann einen Apfelbaum pflanzen, ja, aber andere Dinge vielleicht tun. Und zweitens, ich habe für mich so gedacht, immer besser ist, man schreibt hier, indem wir erwarten erstens die glückselige Hoffnung und zweitens die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes. Denn Jesus Christus hat auch vorhergesagt, dass er auf diese Erde kommen wird. Matthäus Evangelium spricht davon, auch die Alten Testament, die Propheten. Dass er kommen wird hier auf diese Erde und dann wird das tausendjährige Friedensreich aufgerichtet. Echt tausend Jahre, woher wissen wir das eigentlich? Wir reden vom tausendjährigen Reich. Wo steht das eigentlich mit dem tausendjährigen Reich? Wir schlagen doch mal die Bibel auf. Ich möchte gerne, dass wir eine Überzeugung aus der Bibel haben. In der Offenbarung, in Offenbarung 20, ich lese nur mal die Stellen jetzt vor, dann mal die Zeit doch dahin eilt. Offenbarung 20, Vers 2, er, der Herr Jesus, griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, nein, den Engel, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund. Dann Vers 4 am Ende. Sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und dann Vers 6. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Höchsten und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind. Also eindeutiger Hinweis in der Offenbarung, dass tatsächlich ein 1000-jähriges Friedensreich hier auf dieser Erde sein wird. Der Jesaja, der berichtet davon, dass dann Löwe und Schaf zusammen sind. Also eine wunderbare Zeit. Und das große Kennzeichen dieser 1000 Jahre ist nicht eine wunderbare Schöpfung, auch alles neu gemacht, keine Sünde mehr da, sondern dass der Jesus dann der Herr der Herren und der König ist. Er ist dann der Regierende auf dieser Erde. Weltregierung hat er dann. Und dann spuckt ihn keiner mehr an. Dann heftet ihn keiner mehr an das Kreuz und treibt sein Schindluder mit ihm. Dann ist er wirklich der Herrscher. Und darüber freuen wir uns doch. Dass er dann geehrt wird, dann gilt auch Philipper 2, dass sie alle niederfallen werden vor ihm und ihm die Ehre geben müssen. Darüber freuen wir uns. Seht ihr, dann haben wir jetzt nichts davon. Aber wir freuen uns, dass unser Herr groß wird. Wir lieben unseren Herrn so sehr, dass wir möchten, dass er geehrt wird. Und dann erwarten wir auch dieses Kommen hier auf diese Erde, wo er dann der Herr der Herren und der König der Könige ist. Und jetzt kommt ein Teilsatz, das ist unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Manchmal wird man ja gefragt, wo steht denn, dass Jesus Gott ist? Die Zeugen Jehova, die lehnen ihn ja als den ewigen Sohn Gottes ab. Hier ist so eine Bibelstelle. Da wird von unserem großen Gott und Heiland Jesus Christus gesprochen, ja? 1. Johannes 5, Vers 20. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Die Bibelstellen müssen wir ein bisschen parat haben, dass wir wissen, er ist tatsächlich ewiger Gott und nicht geschaffenes Wesen, wie die Zeugen Jehovas lehren. Eine ganz böse Irrlehre. Eine ganz böse Irrlehre. Klammersatz, die Zeugen Jehovas haben ja ihre Bibel, ihre Lehre angepasst. Da gibt es diese neue Weltübersetzung, die ist eine ganz schlechte Übersetzung, die wirft man in die Tonne, weil sie keine Übersetzung ist. Klammersatz zu Ende. Aber er ist der große Gott und Heiland Jesus Christus. Wir kennen ihn als den Heiland, als den Retter, aber er ist auch der große Gott, vor dem wir anbeten, denn er ist aller Anbetung wert. Wenn er nicht Gott wäre, könnten wir ihn gar nicht anbeten, denn nur Gott gebührt die Ehre und die Anbetung. Aber schon die Weisen aus dem Morgenland im Matthäusevangelium, sie kommen und dann heißt es, sie huldigen ihm. Und das Wort huldigen bedeutet das gleiche Wort wie Anbetung. Bringen ihre Schätze dar, Gold, Silber und Weihrauch. Sie huldigen nicht der Maria. Sie huldigen ihm, heißt es, dem Kind, dem kleinen Kind Jesus. Er ist die Anbetung wert. Und dieser große Gott und Heiland Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben. Dann jubelt unser Herz. Ich denke dann gerne an Galater 2, Vers 20. Da heißt es in der Bibel, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das bedeutet mir, dass er für mich auf diese Erde gekommen ist und sein Leben für mich hingegeben hat. Gerade für mich. Das ist der große Gott und Heiland, Jesus Christus. Er hat sich selbst, und jetzt sagt hier Paulus, für uns, da meinte er auch mal, uns heute, für uns hingegeben. Dort am Kreuz. Da gab es keinen Stellvertreter. Ihr kennt auch die Geschichte von Abraham und Isaak, 1. Mose 22, ja? Oder der Abraham seinen Sohn opfern sollte. Und Hebräer 11 sagt sogar, er hat ihn geopfert, so als Glaubenstat, aber tatsächlich nicht geopfert. Dann gab es ja für den Isaak einen Stellvertreter, einen Witter, der da hinten im Dickicht, im Gestrüpp festgehalten war. Aber Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. Und der Jesus hat sich selbst gegeben. Wieder mit dem Ziel, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4, sagt die Bibel, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das bedeutet, das Prinzip des Eigenwillens, wenn man nicht etwas über sich anerkennt, nicht mehr für sich selbst leben, das geht das Thema auch weiter, und sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt. Das bedeutet, wir gehören nicht mehr uns selbst. Das schon hart, oder? Du gehörst dir gar nicht mehr. Du gehörst dem Herrn Jesus. Du bist sein Eigentum. Und mit dem Eigentum kann er doch machen, wie er möchte, oder? Also mit meinem Eigentum kann ich machen, wie ich möchte. Da kann nicht Jakob oder irgendjemand mir sagen, was ich damit zu tun hätte. Und so macht das bei Gott auch. Wir sind sein Eigentumsvolk. Und der zweite große Gedanke bei Eigentumsvolk ist, wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Glaubt ihr, dass er, was ihm gehört, nochmal loslässt? Gibt es einen, der stärker ist, der etwas aus seiner Hand reißen kann? Nein, gibt es nicht. So sagt er auch in Johannes 10, niemand kann sie aus meiner Hand rauben und aus der Hand des Vaters. Eigentumsvolk. Auf der einen Seite Verantwortung für uns, auf der anderen Seite große Gnade, großes Glück. Und dieses Eigentumsvolk, das soll jetzt eifrig sein in guten Werken. Nun, wir haben angefangen mit Gnade und festgestellt, dass Gnade und gute Werke sich ja ausschließen, ja? Wir werden also nicht durch gute Werke gerettet, sondern durch die Gnade. Und wenn wir gerettet sind, dann werden wir aufgefordert, gute Werke zu tun. Jetzt gibt es zwei Arten von guten Werken. Eine, die in ihrer Auswirkung gut ist, für andere also gut ist. Und dann hat Maria von Bethanien, so sagt es die Bibel, einmal ein gutes Werk an dem Herrn Jesus getan, als sie ihn gesalbt hat im Voraus zum Begräbnis. Das ist ein Hinweis auf Anbetung. Also wenn man Gott, den Herrn Jesus lobt und preist, ist das ein gutes Werk. Das wollen wir auch tun. Wir wollen unseren Herrn immer ehren und preisen und loben. Und auf der anderen Seite auch gute Werke zum Nutzen anderer tun. Und jetzt sollen wir eifrig sein. Also eifrig sein bedeutet ja, ich muss danach mich ausstrecken. Nicht also, naja, wenn es keiner tut, dann muss ich es halt tun. Sondern, Herr, was für gutes Werk gibst du mir heute? Jetzt müssen wir uns nicht überlegen, was soll ich jetzt groß über... Am Morgen stehe ich auf. Herr, was kann ich heute für ein gutes Werk tun? Überhaupt nicht. Denn die Bibel sagt im Epheserbrief, dass Gott die guten Werke zuvor bereitet hat. Er hat sie also vor unsere Füße gelegt, wir müssen sie nur tun. Und dann weißt du genau, was du tun musst. Wenn wir bereit sind, diese guten Werke auszuführen, dann zeigt er uns auch, was für gute Werke du tun kannst. Und wenn es vielleicht ist, den Mülleimer runterzubringen, weil deine Frau gerade nicht kann. Dann müssen wir nicht immer nur an große Dinge denken, ja? Gibt es ganz viele kleine Dinge. Noch einmal bist du im Aldi und hast eine alte Omi vor dir, dann hilfst du ihr dann einzuräumen nachher. So einfach sind manchmal gute Werke. Wir müssen nur die Augen offen halten und bereit sein, sie auszuüben. Und für alles haben wir Gnade Gottes nötig. Unterricht über Auswirkungen der Gnade Gottes. Ich möchte mich diesem Unterricht nicht entziehen. Ich möchte ihn gerne immer wieder haben, weil ich mich ausrichten lassen möchte an diesem, was Gott von mir möchte, um so ein Leben zu führen, das ihn ehrt und das dann auch zum Nutzen für andere ist. Wir dürfen dankbar sein für die Gnade Gottes. Und zum Schluss, die ganze Bibel endet mit dem Ausspruch über die Gnade. In der Offenbarung 22, Vers 21 schließt die Bibel: Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Das ist ein guter Wunsch. Noch einmal, wir haben die Gnade so nötig. Dankbar dürfen wir sein für diese Gnade. Amen. Ich möchte nicht nachher nochmal hier vorne hingehen. Ich habe jetzt hinten 3 Bücher mitgebracht, die sind kostenlos, die hatte ich zu Hause noch. Ein Buch von Thomas Lange, Der vergessene Auftrag, ein Weckruf zur Erfüllung des Missionsbefehls, liest die sehr gut. Da habe ich sehr viele Exemplare da. Dann hatte ich zu Hause noch ein Buch, das heißt Tägliches Manna, mit der Bibel durch das Jahr 2019. Da wird ganz viele Bibelbücher im Überblick gegeben, für jeden Tag zum Lesen. Und dann habe ich ein weiteres noch, einen Tagesandachtskalender mit einem Bibelspruch, mit einer kurzen Erläuterung dazu, extra im Großdruck. Da habe ich dann noch 6 Exemplare zu Hause gehabt. Ich gebe die alle kostenlos auch zu Hause ab, also müsst ihr euch nicht jetzt schämen. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Ich wäre froh, wenn ich keins mehr mit nach Hause mitnehmen müsste. Ja.